Wenn Sie Thomas Maurer zu einem TTT treffen wollen in schummriger Atmosphäre, empfehle ich Ihnen einfach einen Blick auf seine Homepage.
Warte mal, da könnten Orgien stattfinden.
Du, ich und Melissa Naschenwenk.
Da kommt viel zu haben.
Da wollten sich alle Leute die Kleider vom Leib reißen.
Wenn das schon so gut geht, dann probiere ich richtig Geld machen.
Eine absolut schöne, interessante Nachricht.
Ich bin kein Freund des Hausverstands.
Ich finde das einfach wirklich schräg. Ich kann es nicht anders sagen.
Da spricht der Hausverstand.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person, beim Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast mit einer richtigen Portion Prominenz heute.
Du, ich?
Du, ich und Melissa Naschenwenk.
Ah!
Ja.
Warte mal, die singt.
Die singt. Die schaut in etwa so aus wie Jasmin Oschan, die du kennst, aber die singt auch noch dazu.
Da kommt viel zusammen. Ich weiß aber nicht, ob mir nicht das Bejahrspiel der Jasmin Oschan in Unkenntnis des Naschenwenkschen Werks trotzdem einmal lieber ist, wahrscheinlich.
Ja, kommen wir mal rein zu den Themen, dann können wir diese Frage final klären. Betrugsmasche mit Arnold Schwarzenegger. Eine brasilianische Pianistin verlor umgerechnet 12.000 Euro bei einem Betrug, weil sie glaubte, sie helfe dem österreichischen Hollywood-Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Der Betrug erfolgte über soziale Medien, wo der 74-Jährigen erklärt wurde, der Terminator-Schauspieler brauche Hilfe. Die Gruppe, die den Betrug durchführte, behauptete, Schwarzenegger stehe mit denen in Verbindung und haben ihr versprochen, wenn sie dem Schauspieler zuerst einmal Geld zukommen lässt, lässt er ihr hinterher eine viel, viel größere Geldsumme zukommen. Also quasi alles das, was wir täglich im Spam-Eingang haben mit irgendeinem Prinzen aus Zamunda, Swaziland, sonst irgendwoher, hat da offenbar tatsächlich stattgefunden und das hat funktioniert. Aber ich frage mich tatsächlich, wenn du Arnold Schwarzenegger schon kennst, okay, er könnte schon das eine oder andere Problem haben, dass er irgendwann mal wieder Geld braucht, weil, was weiß ich, vielleicht ist irgendwo ein Kind wieder aufgetaucht und man muss jahrzehntelang Alimente zurückzahlen oder so. Aber wie kommt man tatsächlich auf den Gedankengang, dass Arnold Schwarzenegger klamm sein könnte?
Ich würde als allererstes das Alibi vom Alex Christian überprüfen, weil der ja immer wieder im Internet als Arnold Schwarzenegger auftritt und vielleicht hat er sich irgendwann einmal gedacht, naja, wenn das schon so gut geht, dann probiere ich mal richtig Geld machen. Ich weiß es nicht. Ich möchte nichts unterstellen, ich möchte mich auch nicht eines lästigen Konkurrenten auf der Kabarettbühne entledigen. Ich stelle nur Fragen. Na, aber dass man sagt, also, der Arnold Schwarzenegger braucht Hilfe, ist ein interessanter Ansatz, also ich finde auf beiden Seiten. Also ich meine, das ist natürlich Teamwork, du brauchst immer, wie man so sagt, einen Dura und einen Losser. Aber es wäre jetzt, wenn der spontan bei mir anruft, würde ich sagen, huch, was hast du mit deiner ganzen... Ich meine, okay, Mike Tyson hat, glaube ich, auch eine knappe Viertelmilliarde Dollar Gesamtkampfbörsen gehabt und war zweimal im Konkurs.
Ja, aber schau dir seine Nasenwand an.
Ich würde nicht sagen, also wenn ich ihn trifft, würde ich nicht sagen, geh, warte, legst du meinen Kopf in den Nacken, lass mich schauen. Ich glaube, das ist nicht gescheit. Er ist immer noch sehr rüstig. Also ich glaube, dieser Kampf gegen diesen Influencer-Dealer steht jetzt irgendwann einmal an, der dann Schwergewichtsboxer geworden ist, Jack Paul. So. Aber wie gesagt, es geht schon. Ja? Also man war ja schon bei Reinhard Fendrich überrascht, dass man das Geld durchbringen auch kann. Aber bei Arnold Schwarzenegger, ich weiß nicht, da spricht, und ich bin kein Freund des Hausverstands, aber da spricht der Hausverstand.
Ja, aber diese Brasilianerin und Arnold Schwarzenegger sind nicht die einzigen Opfer von solchen Betrugsmaschen. Auch die von uns bereits angesprochene Melissa Naschenwenk ist Opfer so einer Betrugsmasche geworden, denn es wurde nämlich behauptet, man könne, würde jetzt einmal sagen, 50 bis 500 Euro in Gutscheine investieren und dann gewinne man ein privates Tête-à-Tête mit Melissa Naschenwenk. Und es hat da tatsächlich einen Deutschen gegeben, der hat da insgesamt 8.000 Euro investiert, um irgendwie Melissa Naschenwenk zu treffen, hat das Geld dann tatsächlich auch in afrikanische Konten überwiesen, weil, keine Ahnung, dachte er, es gibt im Lesachtal keine Raiffeisenbank oder so irgendwas. Es kam natürlich nie zu diesem Treffen mit der Frau Naschenwenk, aber ich finde das einfach wirklich schräg. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, also ich glaube, für einen Betrug, der mir ein Date mit Melissa Naschenwenk in Aussicht stellt, wäre ja jetzt eine Zielgruppe, aber ich finde, die Frau Naschenweng sollte den Herrn zumindest auf ein Eis einladen. Und die, weiß nicht, nigerianischen Prinzen, die das durchgeführt haben, man kann ihnen eigentlich nicht ganz wissen.
Ja, sie haben sich einfach einer sehr populären, sympathischen Frau bedient. Also ich kenne sie jetzt auch nicht mehr.
Aber wie, wenn das wirklich von Afrika ausgegangen, wie haben sie herausgefunden, dass es Melissa Naschenweng gibt? Ich habe das großteils verpasst bisher.
Ja, weil du offenbar den falschen Algorithmen folgst, Melissa Naschenweng ist wirklich eins der Trending Topic in Google Analytics in Österreich.
Ja, aber du musst einmal, weiß nicht, von Nigeria aus auf die Idee kommen, wir schauen mal, was geht in Österreich. Obwohl, ja, ich kriege auch immer wieder Anrufe von Microsoft, was mich als Apple-Computerbenutzer immer besonders freut, wenn ich mich da in längere fachkundige Gespräche verwickeln lasse, welche Tasten ich jetzt drucken soll, damit mein Microsoft-Konto wieder freigeschalten wird. Also ja, man darf auch kleine Märkte wie Österreich nicht unterschätzen.
Ja. Und Melissa Naschenweng, sie ist einfach ein grundsympathischer Mensch. Ich habe sie einmal getroffen, wollte nur kurz ein Video-Statement von ihr einholen. War am Ende des Cup-Spiels von Sturm Graz gegen Rapid. Ja, ich glaube, das war Rapid. Sie haben eh verloren, also es ist wurscht, wie es war. Und sie hatte ja die sehr sympathische Antwort gegeben, aber frag bitte schnell, ich muss aufs Klo.
Ja, vom Erfolg unverdorben, ein bisschen so blieben wie wir alle. Finde ich gut, werde als Hausübung vielleicht ein Melissa Naschenweng mit anschließend hören.
Und jetzt kommt die Werbung.
Ich würde sagen, das ist jetzt der richtige Punkt für eine kurze Werbeeinschaltung, denn wenn Sie Thomas Maurer zu einem Tête-à-Tête treffen wollen in schummriger Atmosphäre, empfehle ich Ihnen einfach einen Blick auf seine Homepage www.thomasmaurer.at, glaube ich, es steht in den Shownotes.
Ja, ja,
ja. Ja, er hat nämlich im Oktober, er vergisst so etwas selber immer zu erwähnen, aber er hat im Oktober ein neues Kabarettprogramm draußen. Und ich kann Ihnen nur sagen, als ich ihn das letzte Mal im Theatercafé getroffen habe, da wollten sich alle Leute die Kleider vom Leib reißen.
Ja, weil es so heiß war.
Ja, genau.
Ich auch, aber ich habe mit Rücksicht auf mein Publikum, das natürlich das Wichtigste in meiner künstlerischen Biografie ist, davon Abstand genommen, mir die Kleider vom Leib zu reißen.
Fände ich gut.
Im Publikum kann ich es nicht sagen, da ist finster. Also im Theatercafé hängen die Scheinwerfer sehr tief und man sieht praktisch nichts. Also da könnten Umstürze, Orgien, Aufsichtsratssitzungen weiter hinten stattfinden, ich würde es nicht merken.
Ja, der Kollege Michael Großschädel, für die Kleine Zeitung als Sonderreporter gelegentlich unterwegs ist, hat er gesagt, er war die Vorstellung vor mir und er hat mir den Tipp gegeben, ja, setz die früh rein und kannst die Hose ausziehen, das merkt dann keiner, wenn du hinten im Eck bist. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, falls er es hört, behauptet es einfach weiterhin, dass er es gemacht hat. Ein Anlass, wo Sie allerdings Ihre Hose anbehalten sollten, weil das wird einfach nicht gehen in Anbetracht der Gästin, die wir mit auf der Bühne haben werden, das ist der 7. September. Da gibt es nämlich das Kleine Zeitung Podcast Festival in Wien und bei uns beiden mit auf der Bühne ist eine wirklich fantastische Frau. Also es sind auch davor schon fantastische Frauen mit auf der Bühne. Meine Kollegin Barbara Haas zum Beispiel wird ihren Podcast Fair and Female auch vor Publikum aufzeichnen und die hat Ina Regen mit auf der Bühne. Wir haben quasi mit der Innerregen der österreichischen Innenpolitik vorlieb genommen und haben Eva Glawischnik zu uns auf die Bühne eingeladen und werden mit ihr darüber sprechen, warum man bei den anstehenden Nationalratswahlen die Grünen wählen soll oder vielleicht auch nicht die Grünen wählen soll. Das Gespräch ist noch relativ offen, wir haben es ja noch nicht geführt. Wie gesagt, das findet am 7. September in Wien statt, Link in den Shownotes. Hast du dir schon irgendwie eine Frage für die Frau Glawischnik überlegt?
Das lasse ich noch ein bisschen reifen.
Gute Idee. Kann ich ganz und gar nicht anders sagen, das... Ich habe ja ihr Lied Gelato gefunden im Internet. Das war eins dieser Pop-Songs, mit denen sie sehr, sehr erfolgreich war. Irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre oder so.
Das war praktisch die Melissa Naschenweng der 80er Jahre.
Ja, die aber Melissa Naschenweng von Milstadt gewisserweise.
Es hat noch kein Internet gegeben und deswegen ist es nicht dazu gekommen, dass afrikanische Betrügerbanden mit Eva Glawischnik Dates sich eine goldene Nase verbinden.
Ja, aber seit ich dieses Lied gefunden habe, beschäftigt
mich... Aber stell dir vor, der Kickl hätte eingezahlt damals. Wie anders die österreichische innenpolitische Landschaftsseite aussehen würde.
Ja, ich meine, der Kickl, das ist eh nur ein Thema, das wir besprechen müssen, weil seit er ja selbst bei der Frau Stöckl beim Frühstück bei mir gesagt hat, es hat eine Party gegeben im Gasthaus der Familie Glawischnik, die eskaliert ist und dann so hat er so schelmisch gelacht. Also da müssen wir jetzt nochmal drauf eingehen, wie das Ganze dann war, aber heben wir uns das auf. Die Frage, die ich tatsächlich an die Community richten werde, bitte schauen Sie in die Shownotes rein. Ich habe diesen Link reingestellt von diesem Gelato oder Gelati-Lied von der Eva Glawischnik. Da gibt es so ein sehr markantes als Refrain. Das erinnert mich an irgendeinen sehr, sehr eingängigen Popsong aus den 80er Jahren und ich komme einfach nicht drauf, was es war. Vielleicht kann mir irgendwer helfen, weil ansonsten drehe ich noch durch in diesem Sommer.
Ich werde pflichtschuldig sofort mich auf die Recherche machen.
Sehr gut.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Es ist Mitte des Sommers, entsprechend ist es auch Zeit für eine Grillbilanz. Und die hat für uns dankenswerterweise der Handelsverband gezogen und zeigt sich bei einer Studie bzw. bei einer Umfrage ein relativ erstaunliches Ergebnis, muss ich sagen. Denn hierzulande wird offenbar am liebsten Gemüse gegrillt und zwar mit 53%, gefolgt von Bratwürstel, die kommen auf 48,5% und dann Geflügel auf 47,9%. Und mich hat es irritiert, wo sind die Koteletts, wo sind die guten Steaks, wo ist irgendwie alles dieses qualitative Fleisch, weil ich will jetzt nicht irgendwie einen Diss gegen Bratwürstel loslassen, aber Bratwürstel und Fleisch müssen ja nicht immer unbedingt jetzt irgendwie so engste Verwandtschaft haben, vorsichtig formuliert.
Und da meinen wir gar nicht einmal die veganen Bratwürsteln, sondern die guten Leuten.
Genau.
Ja, aber ich meine, wie soll ich sagen, aus Sicht der österreichischen Gesundheitskasse hast du jetzt sagen, und auch der ökologischen Bilanz ist natürlich das Gemüsegrillen grundsätzlich zu begrüßen. Aber mich erstaunt es. Das heißt, rotes Fleisch ist statistisch gar nicht nachweisbar, weil ich hätte jetzt eigentlich auch, wenn ich roten hätte, hätte ich so Schweinskotelett und Würsteln ungefähr gleich auf vorne gesehen.
Ich habe ein bisschen selektiv zitiert. Also sie kommen dann bald einmal nach die Buten und nach die Händelhaxen. Da kommt das richtige, unter Anführungszeichen, rote Fleisch. Aber tatsächlich sind die Würstel und das Gemüse viel, viel höher oben gerankt. Und ich weiß nicht, ob es auch bei solchen Umfragen so etwas wie eine sozial erwünschte Antwort gibt, wie man es ja von Wahldemoskopie kennt. Ja.
Weil wenn das jetzt sozusagen die Statistik des Lebensmitteleinzelhandels gewesen wäre, aber die wissen natürlich nicht, was grüht wird. Ne? Du kennst ja theoretisch eine Bratwürstel auch dämpfen und dann pürieren und einen Flan daraus machen. Wenn man will, geht alles. Aber könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich dass da so ein bisschen das Über-Ich geantwortet hat und nicht das Einkaufs-Ich.
Ja, könnte durchaus sein. Falls Sie übrigens zur Burger-Fraktion gehören, da hat die Washington Post sich dieser Personen angenommen und für sie endgültig mal geklärt, wo gehört was hin, wenn man einen Burger auf seine Feuerstelle legt und da jetzt noch irgendwie Unklarheit herrschen sollte. Dort sagen Experten, die sich tatsächlich sehr, sehr intensiv mit Fleisch und der Zubereitung von Fleisch und der Zubereitung von Burger befasst haben, die Reihenfolge von unten geht Brot, Käse, Lavale und dann kannst du den Rest noch einmal nach oben stapeln. Aber quasi der Käse ist schon Nummer 2. Er gehört nicht auf das Fleisch rauf, sondern er gehört unten rein. Das war der Washington Post sowas von enorm wichtig. Und das ist mir dann natürlich auch wichtig, weil wenn es die Washington Post schon sagt, dann ist es ja hallo.
Warum?
Da geht es tatsächlich dann darum, dass der Fettanteil von diesem Cheddar-Käse, der ja irgendwie so orange ist und eigentlich nicht so rausschaut, wie man sich jetzt so Heumilchkäse zu unseren Breiten vorstellt, dass das dann das Fleisch durchtränken würde und dadurch den Geschmack des Beefs, Laval, verfälschen würde durch dieses zusätzliche Fett, durch diese zusätzlichen Geschmacksstoffe im Käse drinnen.
Aber was ist dann, wenn der Käse etwas übergrillt werden soll? Dann kann ich nicht unten hin. Weil ich finde das deswegen interessant. Man müsste dann nochmal googeln. Ich hoffe, es ist noch erhältlich. Wenn es noch erhältlich ist, glaube ich, werden wir es in die Shownotes verlinken. Es gibt, das war der ehemalige, ich glaube, Technologiechef von Microsoft, der einen sehr langen skandinavischen Namen hat. Also ich sage jetzt einmal Thorvalds Knyxmursson oder so. So heißt es nicht. Jedenfalls, der hat mit dem Föhn Geld, das er da mitgenommen hat, sich mit einer wissenschaftlichen Irrsinnsakribie aufs Kochen geschmissen. Der hat, glaube ich, eine 4- oder 5-bändige Enzyklopädie der Kochtechniken. Wobei du, wenn du so kochen willst wie er, solltest du ein Labor dein eigen nehmen, weil Vakuumverdampfer und ähnliches sind einmal Mindestanforderung. Aber er hat auch einen riesigen, dicken, fetten Bildband nur über Burger gemacht. Also vom Burgerbrot und über wie man die Soßen selbstverständlich alle selber macht und so weiter. Und ich glaube eben, die Durchschnittsgröße des Partikels am Patty, ob das gehackt oder verschieden. Also du erfährst alles. Ich besitze es leider nicht, sonst hätte ich schnell nachschauen. Aber interessant für die Wissenschaft, für die Burgerwissenschaft, ist, was sagt dieses Standardwerk und kollidiert das mit der Auffassung der Washington Post oder nicht? Die Washington Post gehört Jeff Bezos. Wer sagt, dass der nicht einfach tyrannisch seinen Willen durchgesetzt hat und gesagt hat, ich tue den Kass immer runter, schreibt, das sollen alle machen. Man weiß es nicht. Diese Tech-Milliardäre neigen ein bisschen zur Egozentrik.
Ja, wobei, ganz ehrlich gesagt, auf die Expertise von Microsoft in Sachen Burger würde ich mich nicht verlassen, denn es gibt ja auch unterschiedliche Debatten darüber, wie die Burger bei Emojis ausschauen, und da schneidet Microsoft mit seinem Burger-Emoji regelmäßig am schlechtesten ab im Vergleich zu Apple, weil die haben offenbar den am schönsten gestalteten Burger als Emoji, natürlich nur als, keine Ahnung, wie der wirklich schmecken würde. Es hat auch jetzt nirgendwo eine Studie gegeben, wo der nachgebaut wurde, je nach Emoji-Sorte oder so. Aber auch da ist Apple mit dem Käse unten drinnen offenbar der beste Burger gewesen.
Ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Svensgard Mürtstensson oder wie immer er heißt, auch schon nicht mehr bei Microsoft on board, sonst hätte er das sicher nicht durchgelassen.
Ich persönlich kriege ja am liebsten Fisch. Zumindest habe ich das gemacht, bis mir unlängst mal der Paul Iwitsch erzählt hat, ja, du grillst da in der Regel, wenn du es nicht wirklich weißt, woher der Fisch kommt, einen Fisch, der schwimmt in einer Kloake aus Exkrementen und Antibiotika. Also überlegst dann noch einmal, ob du wirklich einen Fisch grillen willst oder ob du gleich wirklich das Gemüse kriegst.
Da hat der Paul Iwitsch einen Punkt. Also wenn du, also Fisch, sollte man doch die Quelle gut kennen. Ja. Also es gibt ja vor allem der gefürchtete, wie heißt der, Pangasius.
Oh ja, ja, das Masttier der Meere, oder?
Nein, es wird eben meistens in Teichen gemacht, aber die haben eine Besatzdichte, dass du, wenn du mal Jesus spüren willst, ich glaube, über diese Teiche kann man gehen.
Meint ihr das ernst oder meint ihr es ernst? Ich kenne mich nicht aus.
Die S-Klasse wird überleben. Und lieber Thomas, ich glaube, das ist eine Meldung, die macht dir einfach ganz viel Freude, weil sie dir die Möglichkeit geben wird, alte Scherze vielleicht noch ein bisschen länger am Leben zu lassen, weil sie werden jetzt einfach funktionieren. Zur Gesamtmeldung. Ursprünglich war das Aus für die Luxuslimousine der Mercedes S-Klasse mit dem Verbrennungsmotor für 2030 geplant gewesen. Jetzt soll es künftig aber zwei Varianten der S-Klasse geben. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Autobauer entwickeln da jetzt wirklich zwei Versionen. Die S-Klasse, der eine wird klassisch mit Verbrennungsmotor Pompon machen, das andere wird dann ein Elektroantrieb sein, wobei Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat schon ganz klar gesagt, das E-Auto bleibt der Hauptweg, aber eben für die Leute, die immer noch irgendwie verbrennen wollen, müssen, fürs Ego, warum auch immer, da wird es immer noch die Wahlfreiheit geben. Schön, oder?
Ja, ich glaube, Bundeskanzler Nehammer wird begeistert sein, dass seine mahnenden Worte in Stuttgart auf fruchtbaren Boden gefallen sind.
Ist Mercedes in Stuttgart?
Mercedes ist doch Stuttgart.
Ja, zumindest ist ein Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, das passt dann schon.
Na gut. Und ich glaube schon, dass es speziell in der Kategorie etwas überreicher deutscher Mercedes-Fahrer, ich glaube generell, das war ja eine quasi religiöse Motivation für den deutschen Autofahrer, aber auch für die deutsche Industrie, weswegen die ja einfach so lang die Elektroentwicklung verschlafen haben, bis es einfach nicht mehr anders gegangen ist, und hoffe zuversichtlich, dass sie ordentlich subventioniert werden dafür, dass sie das nachholen. Aber natürlich, ich glaube, dass gerade unter sehr geschäftlich erfolgreichen Menschen viele sind, die sich mit Klimawandel jetzt nicht so intensiv beschäftigen wollen, das für kommunistische Propaganda halten oder einfach doch dran glauben, aber als Ausnahmeunternehmerpersönlichkeiten sich das Privileg vorenthalten, während alle anderen einfach nur mehr leise fahren dürfen, zu machen. Also ich glaube, da ist auch ein bisschen Soundtuning, das kann man bei AMG, glaube ich, nachbestellen, dass es ein bisschen fetter klingt und so. Das ist wichtig, ich meine, Mercedes ist ja, glaube ich, sowieso so etwas wie, also das, warum sich der deutsche Arbeitnehmer praktisch alles gefallen lässt, weil wenn er ganz brav ist, steht am Ende seines Weges vielleicht der eigene Mercedes und sei er gebraucht. Man hatte auch, das war in den 80er Jahren, als sie auch die S-Klasse rausgebracht haben, und die war derartig wuchtig und brat und schwer, dass sie zum Beispiel auf die deutschen Autoreisezüge nicht mehr raufgegangen ist, worauf man nicht gesagt hat, naja, dann vor halt mit dem Kiewer, sondern die deutschen Autoreisezüge verbreitert hat auf Steuerzahlerkosten. Ist ein bisschen länger her, aber finde ich immer noch eine schöne, wie soll ich sagen, individualverkehrspsychologische Anekdote, die doch einiges über Deutschland sagt.
Der Mercedes sagt übrigens auch einiges über unsere ehemaligen Gastarbeiter vom Balkan. Wir haben da ein fantastisches Stück in die Shownotes, wo darüber berichtet wird, wie seinerzeit der Mercedes jenes Statussymbol, mit dem der Gastarbeiter heimgefahren ist in die einstige Heimat und sich dort eine Frau aussuchen konnte, weil man einfach einen Mercedes hatte. Und diesem ganzen Kultobjekt und diesem ganzen Mythos, der darum entstanden ist, hat man jetzt sogar ein Denkmal gesetzt und folgt mir den Orten in Kroatien, steht, wie gesagt, die Geschichte in den Shownotes, ein tatsächlich steinernes Mercedes-Denkmal hingepflanzt. Und falls Sie fragen
wollen. Der klassische, ich glaube, 120 WD hat der Kasten, der so ewig durch die 70er, 80er gegeistert ist.
Ja, aber man hat damit Karriere machen können. Auch Ivo Sanader ist so einen gefahren und der ist immer ein Premierminister gewesen, bis ihn eingesperrt haben.
Ja, Respekt.
Also Sie an dieser Stelle fragen, Moment, jetzt ist ja in dieser Woche doch tatsächlich weltpolitisch einiges geschehen. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, nicht mehr für eine weitere Kandidatur zur Verfügung zu stehen. Und die beiden reden gar nicht drüber. Da muss ich sagen, es gibt zwei andere, die fantastisch darüber reden. Tobias Kurakin und Julian Meliha, meine beiden Kollegen, die den Podcast What the Fuck America betreiben und dort sehr, sehr eingehend über die US-Wahl sich unterhalten. Ich stelle Ihnen einen Link in die Shownotes rein. Wir sind dann nächste Woche mit einem zynischeren Kommentaren zur US-Wahl und zur neuen Kandidatin, vielleicht ist sie dann schon mehr oder weniger offizieller, wieder da.
Jugend von heute.
Nordische Fjorde statt Mittelmeerstrände. Der Trend zu Coolcation hat sich bereits in den letzten Jahren abgezeichnet und jetzt zieht es immer mehr Menschen in den Sommermonaten in kühlere Gefilde. Ist eine absolut schöne, interessante Nachricht, die man da gelesen hat. Sie führt dann allerdings auch dazu, dass es hinten weiter in diesem Absatz, der irgendwie so, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr positiv begonnen hat. Ja, die Leute entdecken neue Länder, lassen sich ein bisschen von der Ruhe treiben, wollen ein bisschen was anderes im Sommer erleben als überfüllte Badestrände. Kommt es dann doch ein bisschen anders raus, denn dieser Trend hat auch Schattenseiten. Zitat: Unsere Hauptsorge ist, dass zu viele Leute zur gleichen Zeit zu uns kommen, sagt Jan-Ove Dygestad aus der kleinen Ort Hüllesylt, wo gerade ein imposantes Kreuzfahrtschiff mit 6000 Passagieren und 2000 Besatzungsmitgliedern angelegt hat. Das ist ein kleines Dorf hier. Im Winter gibt es rund 300 Bewohner. Natürlich ist das so etwas wie ein Kulturschock, wenn plötzlich quasi die Bewohner einer ganzen Kleinstadt an Land gehen, schildert Dygestad. Aber wir passen uns an.
Ich persönlich bin überhaupt der Auffassung, dass auch in Zeiten der Europäischen Union Einzelstaaten das souveräne Recht haben sollten, das Anlanden von Kreuzfahrtschiffen mit Kriegsmarine zu verhindern. Und wer Kreuzfahrtschiff fahren soll, soll im Wasser, im Gras fahren und irgendwo sollen sie an ein paar atlantischen Knotenpunkten in internationalen Gewässern Tankstellen für den Scheißdreck bauen. Aber das ist unter den Dingen, wo ich persönlich so kann weg, ist die Kreuzfahrtschifferei recht weit vorne auf der Liste. Aber ich glaube, also tendenziell, wenn man das abwehrt, muss man natürlich aufpassen, dass dann nicht irgendwann einmal irgendwelche Nordseehäfen ebenfalls dann so overtourismed sind, dass da auch dort, wie in Barcelona, die Leute zur Wasserpistole greifen. Aber könnte noch ein bisschen Zeit vergehen. Grundsätzlich ist es so, wenn du auch bei uns jetzt so im Sommer auf die Straßen gehst, hast du eh schon das originale Palermo-Feeling, wann so der Asphalt glüht und die steinernen Wände ebenfalls seitlich Hitze abstrahlen und von oben auch noch eine dazukommt. Und ich glaube, dass von da die Idee, wir fahren im Sommer wohin, wo es nicht so heiß ist, die hat grundsätzlich Zukunft und vielleicht werden aber die nordischen Staaten verhindern wollen, dass es dann in Bayern ausschaut wie an der Costa del Sol in Spanien, wo wahrscheinlich dann nicht mehr Kakteenzucht für Tequila oder so betrieben werden wird irgendwann. Und vielleicht werden sich die von Haus aus gegen den Overtourism rüsten. Mit so. Es gibt ja diese, was ist meinen Kindern, die Aufziehwasserpistolen oder die schauen eigentlich schon aus.
Die Super Soaker, ja.
Ja, Super Soaker, ne? Also ich glaube, der Super Soaker-Absatz in den skandinavischen Ländern könnte unerwartete Höhen erreichen.
Ja, es kommt darauf an, was für eine Touristenklientel du nun anziehst, weil natürlich kann man dort auch die von dir angesprochene Flasche Tequila oben reinschreiben. Das geht tatsächlich vom Gewinde her. 1:1 im Grunde.
Oh, hast du einschlägige Erfahrungen? Was möchtest du darin versprechen?
Ja, es war eine harte Jugend im Playwork. Und über diese breiten wir den Mantel des Schweigens, sondern überlassen Sie jetzt sich selbst und unseren sehr, sehr umfassenden Shownotes. Und weil der Thomas Maucher gerade vorhin erwähnt hat, die heißen Nächte in Palermo, hören Sie einfach ab und zu mal wieder ERV. Das ist ein fantastisches Lied, das mir jetzt seit 2 Minuten durch den Kopf drängt. Und immerhin hat es jetzt den Eva Klawischnik Ohrwurm aus der letzten Episode verdrängt. Ist ja auch was Schönes, oder?
Ja, man sagt dann, also in der Generation meines Großvaters, man hat gesagt, nicht der tauscht einen Pudel für einen Hunde. Aber wenn es vorübergehend Erleichterung verschafft, warum nicht?
Ich sage nichts mehr. Sagst du noch was?
Nein, ich habe gerade was gesagt.
Ja, wunderbar. Dann lassen wir abmoderieren.
Tschüss und Schleich.